Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Dankbarkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig allgemein für unser Leben, weil wir neigen schon dazu, uns viel zu beschweren. Über den Klimawandel natürlich, über die gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich, und wir müssen uns auch beschweren, wir müssen auch auf den Tisch hauen, aber wir müssen auch dankbar sein und ich glaube auch vor allem mit daran arbeiten, dass wir diese Welt und diese Schönheit so lange wie möglich und so gut wie möglich erhalten.
Wenn er in die Natur blickt, dann tut er das immer mit leidenschaftlichen Gefühlen fürs Draußensein, aber auch mit dem besorgten Blick für Veränderungen. André Baumeister ist Naturforscher. Er beobachtet das Klima, liebt die Berge, die Arktis und er hat ein eigenes Reiseunternehmen gegründet. Ich will von André wissen, was er auf seinen spektakulären Expeditionen erlebt, wie ihn die Wildnis der Natur immer wieder in ihren Bann zieht und wie nachhaltiger Tourismus funktionieren kann. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi André, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist ja studierter Geograf und Geologe und ich frage mich dann so ein bisschen, wenn du so in der Natur unterwegs bist, kannst du die noch, wie wir normale Menschen, sag ich mal, genießen oder hast du immer so diesen wissenschaftlichen Blick auf die ganzen Details, die es so gibt?
Ich glaube beides tatsächlich, aber ich denke sogar, dass die Tatsache, dass ich natürlich auch immer alles so ein bisschen aus der fachwissenschaftlichen Perspektive wahrnehme, für mich Natur ja nochmal viel, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt für alle zutrifft, aber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise fasziniert. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit mit der wissenschaftlichen Brille rumlaufen und alles so abgestumpft wissenschaftlich einsortieren und einordnen. Aber ich sage mal so schön, ein Fjord im Norden Norwegens ist für mich was Wunderschönes, definitiv. Aber wenn ich dazu weiß, dass die Gesteine, die dort anstehen, irgendwie 1,5 Milliarden Jahre alt sind und einfach mehr weiß über die Entstehungsgeschichte, ist es für mich, glaube ich, aus meiner Perspektive nochmal umso faszinierender.
Und das Schöne ist ja, du teilst ja dein Wissen auch, nicht nur hier im Podcast, auch bei spannenden Expeditionen, darum soll es heute gehen. Wir reisen zum Beispiel in die Arktis mit dir und auch an viele andere spannende Orte der Welt. Wir schauen aber auch natürlich so ein bisschen wissenschaftlich auf die Folgen des Klimawandels. Das jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, du bist gerade zurück, frisch von einer Expedition und man sieht es dir auch ein bisschen an. Du sagst ja selbst, ich bin ein bisschen müde noch. Beschreib mal, warum kommt die Müdigkeit jetzt so auf einmal über dich, wo du doch so viel Helligkeit zuletzt um dich hattest?
Ja, also wir hatten jetzt 4 Arktis-Expeditionen hintereinander diesen Sommer. Ja. Eigentlich geplant war ursprünglich mal eine, aber irgendwie sind dann 4 daraus geworden. Und das eigentlich mehr oder weniger ohne Pause. Und ja, ich meine, letztendlich läuft der Körper ja die ganze Zeit auf Höchstleistungen. Ne? Man friert eigentlich, also ich friere nicht immer, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ich sag mal so, ich hatte jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Monaten wenige Tage, wo die Temperatur mal oberhalb der 10-Grad-Marke war. Das ist halt das eine. Also das heißt, der Körper ist die ganze Zeit damit beschäftigt, natürlich auch zu heizen. Ja. Dann kommt noch der Wind dazu. Also die gefühlte Temperatur ist natürlich nochmal was anderes. Und es ist halt die ganze Zeit über hell. Und ich muss ehrlich sagen, also aus meiner Perspektive, ich kann schlafen, wenn es im Zelt hell ist. Also die letzte Tour war eine Zelttour, da haben wir in Zelten übernachtet. Mhm. Aber ich tue mir dann doch manchmal schwer, damit einzuschlafen, wach sehr früh morgens auf. Dieser Schlafmangel, der akkumuliert sich natürlich irgendwann. Und jetzt gerade, wo so diese Last abfällt und ich halt weiß, so, okay, die 4 Touren sind super gelaufen und ich habe jetzt keine Verantwortung mehr. Führt halt, glaube ich, einfach dazu, dass ich gerade tierisch müde bin.
Ja, Verantwortung ist ein wichtiges Stichwort, weil du wirst ja gebucht, ja. Es sind Reisegruppen, mit denen du unterwegs bist. Das heißt, du zeigst dort spannende Orte, gehst auf Details ein, beantwortest viele Fragen, bist aber auch verantwortlich. Das ist ja schon ein gewisser Druck auf deinen Schultern. Parallel hast du natürlich auch diese Leidenschaft. Also, ich kann mir vorstellen, wie gerade nach Spitzbergen so eine Reise, da freust du dich doch vorher schon ewig lange drauf. Und klar, das Organisatorische kommt dazu. Aber wenn ihr dann da vor Ort mit der Gruppe ankommt, wow, also es gibt auch keinen besseren Job in dem Moment.
Ja, die Arbeit dort fällt mir nicht schwer. Also ich weiß jetzt, ich muss das Ganze jetzt irgendwie finanziell aufbereiten und die Buchhaltung machen. Das fällt mir schwer, jetzt in den nächsten 2 Wochen im Büro zu sitzen und mich mit den ganzen Quittungen und dem Scheiß auseinanderzusetzen und wieder E-Mails zu beantworten und so. Das fällt mir auch deutlich schwerer. Aber ja, ich sag mal, wenn es gut läuft, wir tolles Wetter haben, wenn die Logistik funktioniert, dann ist es ein wunderschöner Job, mit Sicherheit. Aber es gibt natürlich auch schwierige Situationen, wo ich diese Wahl, die ich damals getroffen habe, irgendwie auch manchmal echt verfluche. Also, weil wir halt auch einfach dieses Jahr so viele Sachen erlebt haben in der Arktis, die halt nicht so funktioniert haben, wie sie eigentlich hätten funktionieren sollen. Und da muss man halt einfach irgendwie viel improvisieren, Ruhe bewahren, die Stimmung hochhalten, auch in der Gruppe. Ja, das sind dann halt alles so Sachen, wo man doch manchmal merkt, dass das durchaus anstrengend ist. Also ich mache jetzt nicht die ganze Zeit Urlaub. Ich habe so ein paar Freunde, die das immer behaupten, weil sie wissen, dass sie mich damit aus der Reserve holen. Nein, ich mache das, was ich da mache, schon unglaublich gerne, das stimmt.
Du warst ja mit der Reisegruppe, mit dem Schiff unterwegs in Spitzbergen. Beschreib uns mal kurz, wie war die Reise für alle? Und ich glaube, die meisten haben es leider noch nicht erlebt, was ihr jetzt erleben durftet. Wie läuft das ab? Also man trifft sich dann auf dem Schiff, fährt los und es wird immer nordischer, immer kälter. Die Natur verändert sich. Wie war die Reise für euch? Beschreib uns das gerne mal.
Wir hatten 2 Segelexpeditionen an der Westküste Spitzbergens und die waren sehr unterschiedlich, weil die eine Tour war tatsächlich eine Reise mit, mit Gästen, mit Kunden, die den arktischen Lebensraum kennenlernen wollten. Und die andere Tour, die wir gemacht haben, war eine Tour auf einem Schiff mit ausschließlich sehr jungen, super motivierten und passionierten Outdoor-Fotografen. Insofern waren die Reisen schon sehr unterschiedlich. Der Fokus war bei beiden Reisen, glaube ich, auch ein anderer. Während auf der einen Reise das Wissenschaftliche auch im Vordergrund stand, ging es bei der anderen Tour halt sehr viel einfach um Bilder. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, wobei die Natur verändert sich eigentlich gar nicht auf so einer Reise, denn so eine Segeltour fängt in der Regel in Longyearbyen an. Also wir fahren jetzt nicht irgendwie in Tromsø los in Nordnorwegen und segeln dann erstmal den ganzen Weg hoch bis nach Spitzbergen, sondern die Tour startet halt schon im Hafen von Longyearbyen. Und dann wird's ja aufregend. Also sobald man dann das Schiff betritt und das erste Mal den Hafen verlässt, realisiert man dann bei jedem Landgang, dass man da wirklich in der Wildnis ist und das ist was ganz Faszinierendes und was ganz Besonderes.
Wie bemerkt man das in dem Moment, außer dass man kein Handyempfang hat?
Also Spitzbergen ist tatsächlich Wildnis, arktische Wildnis und das merkt man an so vielen Dingen. Alleine die Tatsache, dass man sich um Eisbärensicherheit kümmern muss, alleine das schon, ne? Also sobald man dann wieder Land betritt, muss man halt aufpassen, dass man keinem Eisbären begegnet. Dann die Stille, das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt, die Ruhe, die man da empfindet. Wobei ich aber auch immer wieder sagen muss, es ist total interessant, wie lange der Mensch, also das ist zumindest aus meiner Perspektive so, braucht, um wirklich in dieser Natur anzukommen. Und wirklich diese Szenerie nicht nur als Szenerie zu begreifen, sondern wirklich in die Natur einzutauchen. Und ich finde immer, das Beste, was man da machen kann, ist halt Zelten auch. Also ich bin totaler Freund von Trekkingtouren und von Zelttouren, weil du da dann wirklich, sobald die Boote, die dich da irgendwo absetzen, verschwunden sind, auf einmal realisierst, boah, da ist kein Schiff mehr, was da 200-300 Meter von uns entfernt liegt und uns wieder mitnimmt, sondern ich bin jetzt hier. Und wenn man das dann so 3-4 Tage gemacht hat, dann stellt sich irgendwann so eine unglaubliche Ruhe und Stille ein.
Wie war so die Dynamik? In Reisegruppen immer ein bisschen speziell, jeder hat so seine Wünsche und Vorstellungen wahrscheinlich, aber man wird ja übermannt von dieser mächtigen Natur, kann ich mir vorstellen. Und manchmal sitzt man wahrscheinlich auch nur da und schweigt. zwischendurch sprichst du vielleicht auch mal ein bisschen, erklärst auch, was man sieht, wie vielleicht auch der Klimawandel hier und da sichtbar wird. Aber ich glaube, so zwischenmenschlich passiert da ja auch ganz viel, oder?
Ja, ich meine, das ist natürlich immer ganz von der Reisegruppe abhängig. Ne? Ich habe es ja gerade schon geschildert, da gab es die Tour mit den Outdoor- und Reise- oder Naturfotografen und Fotografinnen. Dann hatte ich noch eine Studentenexpedition in Westgrönland zwischendurch, bevor es wieder zurück nach Spitzbergen ging. Also für die Uni arbeite ich ja dann zwischendurch auch noch und das war ja komplett unterschiedlich. Ne? Ich meine, so Gruppen sind ja auch immer anders und interessant und anders groß zum Beispiel auch. Die Gruppengröße macht das natürlich auch, aber also ich kann jetzt nur für die letzten beiden Touren sprechen, die wir auf Spitzbergen hatten. Die waren fantastisch. Es war eine unglaublich tolle Energie in der Gruppe und was ich aber mal wieder festgestellt habe, und das fand ich sehr schön, ist, wie wichtig so eine Gruppe und eine Gruppendynamik auch sein kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Ne? Also, weiß ich nicht, 6-7 Grad und Regen, dazu dann irgendwie 3-4 Meter Wind die Sekunde. Das sind schon Bedingungen, da fühlt man sich nicht so wohl. Und wenn man dann aber eine Gruppe hat, die gut funktioniert und die Freude hat und die auch Bock aufeinander hat, also das Miteinander, dann fangen die sich auch gegenseitig auf. Das ist toll. Da habe ich auch schon anderes erlebt. Aber,
wie laufen so typische Tage dann ab? Es ist ja nicht nur dieser Forscherblick, der gefragt ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen Abenteuer. Fotos machen wollen sie, glaube ich, alle. Nicht nur die Profi-Fotografen, die du jetzt zuletzt auch mal dabei hattest. Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr dann da vor Ort seid und ja so ein bisschen den Tag auch spannend gestalten wollt, obwohl die Natur... Ich meine, die spricht ja auf eine Art zu euch, aber irgendwann ist vielleicht auch mal alles gesagt. Wie hältst du so die Laune hoch?
Je cooler die Gruppe ist und je besser das Wetter und die Begegnungen, die man vielleicht auch in der Natur hat, desto weniger muss ich natürlich machen. Ne? Ich sag mal, meine Arbeit fängt erst so richtig an, wenn das Wetter scheiße ist, wenn die Sachen nicht so wirklich gut funktionieren, wie sie funktionieren sollen, wenn vielleicht die Gruppe nicht so harmoniert und man nicht die Tiere sieht, die man gerne sehen würde. Aber im Idealfall macht die Natur schon ihr Ding. Also eine schöne Situation auf der letzten Tour war halt einfach, wir kamen an, hatten richtig beschissenes Wetter, haben die Zelte aufgebaut und am Morgen ließ der Wind auf einmal nach. Mhm. Und dann haben wir ein Feuer angemacht am Strand, da liegt ganz viel Treibholz rum, haben uns da hingesetzt und haben erstmal gefrühstückt und man hatte irgendwie, also das Gefühl, es wollte keiner wirklich diesen Ort verlassen. Keiner hatte irgendwie so richtig Bock, also Bock schon, ne, eine Wanderung zu machen und noch was anderes zu sehen, aber alle haben so den Moment genossen gerade. Das ist natürlich was ganz Tolles, aber ansonsten, klar, wir machen viele Wanderungen und gucken halt immer, dass wir das Beste aus der Situation rausholen. Und das möglichst ohne Zeitplan. Also es ist jetzt bei solchen Touren ganz selten so, dass wir wirklich einen strikten Zeitplan haben und halt sagen, an dem Tag machen wir die Wanderung und an dem anderen Tag machen wir die andere Wanderung. Sondern wir lassen uns da so ein bisschen von der Natur leiten. Und auch das in Anführungszeichen wissenschaftliche, Wissen vermitteln und über Dinge reden ist immer gut und schön. Ich freue mich aber auch, wenn ich das weniger mache, weil wenn ich es wenig mache und wenig Zeit dafür habe, dann weiß ich immer, dann läuft die Tour auch so gut. Ne? Und deswegen versuche ich mittlerweile immer mehr, die Leute schon mit Wissen vorzubereiten. Also was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir haben ganz viele Vorträge aufgezeichnet online, die wir den Teilnehmenden dann auch irgendwie zur Verfügung stellen vorher, dass sie nach Möglichkeit schon mit so einer neuen Perspektive die Reise beginnen und schon einen ganz anderen Blick für die Landschaft und für die Natur haben. Und so kann man sich dann mehr auch auf die Natur und das, was man sieht, dann auch konzentrieren.
Wie ist das so, jetzt auch unabhängig von den Reisen, das ist ja so ein bisschen dein Business auch. Was bedeutet die Arktis für dich ganz persönlich, als jemand, der studiert hat, als jemand, der sehr interessiert ist, auch den Klimawandel natürlich beobachtet, alles, was so an schlimmen Dingen auch in der Natur passiert. Also ganz persönlich für dich, welche Bedeutung hat so ein Naturraum wie die Arktis?
Also ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der die Natur liebt. Vielleicht ein bisschen intensiver als andere. Ich bin immer in der Natur groß geworden. Schon familiär wurde ich immer viel mit rausgenommen in die Natur und war immer viel in den Bergen. Und letztendlich hat mich meine Liebe zur Natur auch dazu motiviert, das zu studieren, was ich dann nachher studiert habe. Und eigentlich war mein Fokus immer der, dass ich als Wissenschaftler irgendwann auch in der Natur arbeiten wollte. Da musste ich leider nach meiner Promotion realisieren, so einfach ist das gar nicht. Und ja, während meiner Diss, also während der Arbeit an der Uni, habe ich auch realisiert, wie viel Freude es macht, damals waren es noch Studierende, Menschen mit in die Natur zu nehmen und ja, einen Zugang zur Natur zu vermitteln. Und dadurch ist dann ja quasi mein jetziger Job entstanden und die Idee dafür. Ja, aber diese Liebe und diese Verbindung zur Natur, die hat sich natürlich nicht verändert. Und ja, was ist die Arktis insbesondere für mich? Das ist mein Sehnsuchtsraum, ne? Also wenn immer ich mich als Kind irgendwo hin projiziert habe oder als Jugendlicher oder auch noch als Student, ja. Dann war es immer die Arktis. Das war immer meine Komfortzone, mein Happy Place. Und ja, das sind natürlich ganz viele Sehnsüchte. Ja, und zeitgleich muss ich aber auch sagen, sehe ich natürlich auch, wie dieser Raum sich gerade verändert. Und damit erstmal umzugehen und das emotional für mich einzuordnen und nicht jedes Mal mit Panik oder einer Traurigkeit, was durchaus auch vorkommt, in diese Natur zu gehen und diese Veränderung wahrzunehmen, ist schwierig, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Würdest du denn sagen, dieser Happy Place, wie du es so schön beschrieben hast, die Arktis benannt hast, ist wirklich in Gefahr, in akuter Gefahr, und du kannst es auch von Besuch zu Besuch, du bist ja öfter dort, dokumentieren, beschreiben?
Absolut. Also da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Die Arktis verändert sich rasant schnell, also deutlich schneller. Sieht man schon am Temperaturanstieg, wobei das natürlich nur ein Parameter ist, der halt viele Folgen mit sich führt. Aber während, weiß ich nicht, wir immer noch global darüber diskutieren, die Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Anstieg, also den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad festzulegen, was ja auch schon nicht mehr gelingen kann in dem Sinne, ist die Temperatur in der Arktis teilweise schon ja, 6 Grad angestiegen, je nachdem, wo man sich halt befindet, im Durchschnitt. Und das hat natürlich enorme Folgen und die sieht man überall.
Beschreib mal, was beobachtest du so über die Jahre?
Naja, ach, das sind so viele Sachen, die man beobachten kann, je nachdem, wo man sich halt gerade befindet. Also wenn wir jetzt schon gerade im hohen Norden sind, also jetzt auf Spitzbergen, dort sieht man natürlich, dass die Gletscher sich immer weiter zurückziehen. Also ich meine, die Gletscher, das ist natürlich immer so das Fieberthermometer, an dem man unmittelbar sieht, was da passiert. Aber naja, je mehr man so sein Auge schult, desto mehr Veränderungen kann man wahrnehmen. Teilweise aber auch nicht unbedingt immer visuell. Ne? Der Permafrost schmilzt, es kommt immer häufiger zu Bergstürzen. Die Kultur verändert sich. Also ne, bleiben wir nördlich des Polarkreises, aber nicht auf Spitzbergen. Ich habe mich viel mit der Sami-Kultur beschäftigt. Die haben immer größere Probleme, weil die Rentiere in den Wintermonaten immer weniger Futter finden. Ja, es sind so viele Dinge. Jetzt habe ich letztens wieder eine Studie gelesen, da ging es darum, dass man untersucht hat, wie sehr sich das Phyto- und das Zooplankton, also Grundlage für die Nahrungsnetze in der Arktis, insbesondere auch für die großen Meeressäuger, durch den Klimawandel verändert. Und ja, das sind ganz, ganz viele Dinge, die man sieht, primär visuell, aber die man auch wissenschaftlich beschrieben hat oder zunehmend beschreibt. Und ja, also das sieht man an jeder Ecke.
Und das ist ja etwas, was man auch durch Dokus im Fernsehen sieht, was man vor Ort aber wahrscheinlich noch viel besser spüren und erleben kann. Und das ist ja immer so ein bisschen dann die Frage, die man sich stellt als Reisender oder Reisende. Will man, sollte man sich sowas vielleicht sogar vor Ort anschauen, um es wirklich erlebbar, spürbar zu haben? Oder meinst du, sowas kann auch über Geschichten hierhin rausgehört, wo wir heute miteinander sprechen, dokumentiert werden, erzählt werden. Was ist so da dein Gefühl? Wie macht man sowas deutlich, dass der Klimawandel zum Beispiel in der Arktis wirklich akut spürbar und sichtbar wird?
Ich glaube, wenn du mit Menschen in die Arktis reist, hast du oftmals Menschen, also zumindest ist es bei mir so, die wissen sehr wohl, wie es um unsere Welt, um unsere Natur steht. Und die muss sich auch in der Arktis nicht erst dafür sensibilisieren, dass dieser Raum sich verändert. Ich sehe da Handlungsspielraum eher an anderen Stellen. Und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren eben zunehmend auch darauf fokussiert, ja, vor allem mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, weil ich da doch sehe, dass es wichtig ist, dort Veränderungen auch auf mentaler Ebene voranzutreiben. Und auch da sage ich auch, also ich fange jetzt nicht an, irgendwie Schülerexkursionen in die Arktis zu machen, weil das meiner Meinung nach genauso wenig Sinn macht, ne? Ob ich jetzt mit Schülern oder Erwachsenen in die Arktis fahre, der Impact ist halt der gleiche, also zumindest auf mit Blick auf den CO2-Ausstoß. Und insofern haben wir halt angefangen in den letzten Jahren, um zunehmend Projekte zu entwickeln, wo es um Bildung für nachhaltige Entwicklung an außerschulischen Lernorten geht. Und ja, ein Raum, wo wir so eine Pilotierung gemacht haben, waren halt die Alpen, weil wir eben festgestellt haben, dass man dort an diesen Fieberthermometern, also den Gletschern, ich habe sie ja gerade schon so genannt, unglaublich gut Veränderungen dokumentieren kann und sehen kann. Und ja, das halt eben mit jungen Menschen, die dieses Bewusstsein vielleicht noch nicht entwickelt haben und eher noch in so einer Phase sind, wo sie sich fragen, meine Güte, das macht mir alles Angst und Panik und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und diese Menschen dann halt mit in die Natur zu nehmen und die Veränderung auf der einen Seite zu zeigen, aber auf der anderen Seite auch ja, zu zeigen, wie wichtig die Natur als Grundlage für unser Leben ist und welche Alternativen es auch gibt, welche Möglichkeiten es auch gibt, zu leben, ohne der Natur dauerhaft zu schaden. Das finde ich ist so eine Aufgabe, ja, die insbesondere bei den jüngeren Menschen in unserer Gesellschaft großen Sinn macht.
Du beobachtest ja auch seit vielen Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe, einen ganz bestimmten Gletscher, so richtig mit Forscherblick, und auch wie der eben nach und nach verschwindet. Ich glaube, der ist in den Ötztaler Alpen. Mhm. Beschreib doch mal dieses Projekt und wo du ganz konkret auch die Folgen siehst, wie sich ja dieser Gletscher über die Jahre verändert.
Ja, du meinst den Gurglerferner wahrscheinlich, wo wir schon, während ich noch an der Uni war, also auch als Student schon Exkursionen hingemacht haben. Ja, und da haben wir halt diesen Rückgang über die Jahrzehnte, teilweise sogar über die Jahrhunderte dokumentiert, weil wir mit historischen Quellen gearbeitet haben. Mhm. Und ja, das ist halt dieses Projektgebiet, von dem ich gerade gesprochen habe, in dem wir jetzt auch mit den Schülern und Schülerinnen arbeiten. Ja, und halt wirklich von Jahr zu Jahr gemeinsam entdecken, wie der Gletscher sich dort eben zurückzieht und verändert. Und ja, das natürlich, also das ist überwältigend, um jetzt mal ein wertfreieres Wort zu verwenden, teilweise aber natürlich auch erschreckend. Ja, aber nicht nur das Eis selber, was sich verändert, auch so drumherum um den Gletscher. Zum Beispiel gab es da das sogenannte Hochwildehaus. Das war eine Hütte des Deutschen Alpenvereins, die musste geschlossen werden, weil eben auch im Fels der Permafrost anfängt, also der dauerhaft gefrorene Fels anfängt zu schmilzen und das Haus eben jetzt nicht mehr sicher steht. Ja, also die Naturgefahren nehmen auch zu, eben durch den schmelzenden Permafrost. Und das ist natürlich schon spannend, wenn man da auf einmal steht und an dieser Hütte steht, die nicht mehr benutzt werden kann und sieht, dass die aufgrund des Klimawandels eben nicht mehr benutzbar ist. Dann sieht, dass der Gletscher ursprünglich mal von der Hütte aus fußläufig innerhalb von 5 bis 10 Minuten erreichbar war und man jetzt irgendwie eine gute Stunde laufen muss, um das Eis zu erreichen. Das ist für die Schüler und Schülerinnen dann ja doch sehr beeindruckend.
Du sagst ja auch, man sollte darüber sprechen, was jede und jeder von uns tun kann, auch wenn es Kleinigkeiten sind, die ja in Summe dann zu einer großen Geschichte werden können. Gibt es so Dinge, die ich jetzt zum Beispiel nach unserer Aufzeichnung direkt umsetzen könnte, wo du sagst auch, das hat definitiv einen Effekt, das bestätigt auch die Forschung. Gibt es da irgendwas? Weil je einfacher, desto besser ja auch umzusetzen im Alltag, für mich zum Beispiel.
Natürlich kommt diese Frage auf, was können wir tun? Und ich glaube, da ist so ein ganz wichtiger zentraler Mindswitch, dass wir wieder anfangen, na, diesen Begriff der Nachhaltigkeit, der auch durchaus schon abgenutzt ist, in unsere Entscheidungskriterien, in unsere Entscheidungsfilter, die wir haben, wieder mit einzubauen. Und das kann man ganz schön am Beispiel dieses Alpenprojekts zum Beispiel, am Beispiel der alpinen Landwirtschaft machen. Ne? Alpine Landwirtschaft, wenn du dir mal die Alpen vorstellst, dann gehören ja so Almen, ne? So waldfreie Flächen und die schönen kleinen Hütten irgendwie so mit dazu. Und ja, dort nutzen die Menschen diesen Raum schon seit Jahrhunderten und das nachhaltig, weil sie halt gemerkt haben, sobald wir unsere, in dem Fall nicht die planetaren, sondern die regionalen Nutzungsgrenzen erreicht haben, haben wir ein Problem. Insofern waren die Menschen dort, weil sie eben diesen engen Kontakt, diese enge Verbindung zur Natur hatten und haben, immer dazu gezwungen, den Raum nachhaltig zu nutzen. Und dazu aber auch noch aufzuwerten. Ne? Also aufzuwerten mit Blick auf die Biodiversität zum Beispiel. Wären die Alpen immer noch so, wie sie vor Jahrhunderten vor der Almwirtschaft waren, wären sie deutlich artenärmer. Also der Mensch hat es in den Alpen durch die alpine Landwirtschaft teilweise geschafft, den Raum zu nutzen, aber auch dadurch, durch diese Nutzung, zu einer Erhöhung der Artenvielfalt zu kommen. Viele Pflanzen, viele Tiere existieren dort nur, weil es die Almwirtschaft gibt. Und das ist, finde ich, so ein schönes Beispiel dafür, wie man als Mensch es doch schaffen kann, unseren Planeten, unsere Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Und ich glaube, dieser Begriff der Nachhaltigkeit ist was ganz Wichtiges, der, wie gesagt, in unseren Alltag ganz häufig eingebaut werden muss, weil, um auf deine Frage zurückzukommen, was können wir machen, sage ich immer, versuche einfach dein Handeln so zu gestalten, dass es möglichst nachhaltig ist. Und diese Nachhaltigkeit, diesen Entscheidungsfilter mit einzubauen in deinen Alltag, wird dazu führen und soll dazu führen, gerade auch bei jungen Menschen, dass sie bestimmte Entscheidungen einfach hinterfragen.
Bei dir konkret zum Beispiel? Also ich muss es ja auch vielleicht noch mehr in den Alltag integrieren, bin ich auch ganz ehrlich. Es sind viele wahrscheinlich, die das gerade hören. Da ginge noch mehr in Sachen Nachhaltigkeit.
Mit Sicherheit.
Wie ist es bei dir, so ein, zwei Beispiele, wo du im Alltag dann wirklich konkret darauf achtest?
Fleischverzicht.
Ach, komplett sogar?
Muss nicht komplett sein, okay. Aber meinetwegen auch zu 80%. Mhm. Ne? Also Fleisch hat einen enormen hohen Impact. Ne? Das Thema Mode spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle. Was kaufe ich ein? Wo kaufe ich es ein? Wie oft kaufe ich es ein? Ne? Brauche ich wirklich jedes Jahr eine neue Winterjacke oder kann ich sie auch mal durchaus ein bisschen länger tragen? Lebensmittel allgemein. Ne? Also greife ich dann doch eher zu biologischen Lebensmitteln? Kaufe ich regional? Kaufe ich saisonal? Lasse ich das Auto stehen? Kompensiere ich meine Flüge? Wie versorge ich mich mit Energie? Mhm. Welche Bank? Ich darf jetzt keine Werbung machen, ne? Aber wo lege ich mein Geld an? Ne? Wo habe ich meine Konten? Das sind alles so Punkte, wo man jetzt ins Detail gehen könnte, aber die erstmal anfangen zu wirken, wenn man sich halt mal fragt, so, ey, kann ich mein Geld nachhaltiger anlegen? Ist Fleischverzicht wirklich so viel nachhaltiger? Und man wird sich wundern, zu welchen Ergebnissen man da manchmal kommt.
Ja, ich finde es auch mal wieder spannend, das zu hören, auch aus verschiedenen Blickrichtungen von verschiedenen Experten. Und das sind ja immer wieder genau diese Punkte, die du auch genannt hast. Und ich glaube, je öfter man die hört, desto eher schafft man es dann auch, die in diesem Nachhaltigkeitsfilter, wie du es so schön genannt hast, so mit in den Alltag einzubauen, weil man immer wieder denkt, okay, er hat doch gesagt, Fleisch, vielleicht besser darauf verzichten, dann geht man vielleicht doch an der Theke vorbei im Supermarkt, ne? Und irgendwann ist es dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger, das eigene Leben. Also ich habe mir es zumindest auch vorgenommen. Und wenn man es dann doch mal wieder auch auf die Natur bezieht, du kannst es ja mit der Forscherbrille sehr genau prognostizieren oder beschreiben, was passieren würde, wenn die Menschheit nicht nachhaltiger lebt. Was wären so die Folgen in den kommenden Generationen? Weil so in diesem Zeitfenster muss man ja schon überlegen.
Also ich meine, letztendlich ist halt die große Frage, wo fangen wir an? Ne? Also ich werde natürlich auch immer wieder gefragt, ne, was interessiert uns denn jetzt hier zum Beispiel der Alpengletscher, der hier schmilzt? Wo ich dann aber auch immer wieder sage, so ja, primär könnte man sich diese Frage durchaus stellen, ist das wirklich eine regionale Erscheinung? Interessiert uns das wirklich in der Form? Aber wenn man zum Beispiel bedenkt, dass die Apfelernte im Finchgau, also in Südtirol, wo immerhin 5% der globalen Apfelernte herkommen, durchaus abhängig ist von eben den Gletschern als Wasserquelle, ne, in den Spätsommermonaten, hätte das auch einen Impact auf unsere Ernährungsgrundlage. Ne? Auch die Flussschifffahrt zum Beispiel. Ne? Denk mal irgendwie an den Rheinpegel, der jetzt in den späten Sommermonaten schon große Probleme hat. Wenn die Gletscher dann auch noch weg sind und kein glazialer Abfluss mehr dazukommt, dann wird der Pegel noch weiter sinken, was wiederum große Auswirkungen hat auf die Schiffbarkeit des Rheins, was wiederum große Auswirkungen hat auf den Warentransfer und. Meeresspiegelanstieg, ein ganz großes Thema. Ne? Wird ja momentan eben auch viel drüber diskutiert. Man prognostiziert immer alles bis zum Ende des Jahrhunderts und sagt halt irgendwie, ja, bis zum Ende des Jahrhunderts könnte der Meeresspiegel zwischen 50 und 200 Zentimeter angestiegen sein. Ja, aber was ist denn bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts? Ne? Also das wird unsere Welt komplett verändern und so weit, dass wir es uns kaum vorstellen können. Ne? Dazu kommt natürlich noch die dadurch verstärkte Biodiversitätskrise. Ne? Man sagt ja auch so oft, der Klimawandel wird darüber entscheiden, wie wir leben. Die Biodiversitätskrise wird darüber entscheiden, ob wir überhaupt auf diesem Planeten noch leben. Und das eine bedingt ja das andere. Ne? Also wenn man sich wirklich mit diesen Szenarien auseinandersetzen möchte, muss man nur in diese IPCC-Berichte gucken. Ne? Also die findet man problemlos überall im Internet. Das ist schon erschreckend.
Ja, umso spannender, immer wieder darüber zu sprechen, auch hier in diesem Podcast und auch natürlich auf den Bühnen dieser Welt, tust du ja auch. Beschreib doch auch das mal kurz. Also, was sieht man bei dir auf der Bühne? Ja, nicht nur den Wissenschaftler, sondern auch spannende, beeindruckende Bilder aus der Arktis zum Beispiel, ne?
Ja, natürlich. Also ich versuche so ein bisschen den Spagat zwischen den zwei Welten, in denen ich mich auch bewege, zu machen. Eben einmal zwischen der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Perspektive. Und einmal, ich würde mich jetzt nicht als Fotograf bezeichnen, sehr fotoaffiner und filmaffiner Mensch, der halt viel in der Arktis war und diese Bilder und diese Geschichten auch gerne irgendwie zeigt. Aber, und ich glaube, das ist dann durchaus doch auch ein Unterschied zu, sagen wir mal, den üblichen Foto-Vortragsformaten. Ich versuche auch immer noch mal einen zusätzlichen Blick auf das, was man dort sieht, zu werfen, um diese Begeisterung und diese Faszination für diese schönen Bilder, aus ästhetischer Perspektive schönen Bilder, eben noch zu intensivieren, indem man halt auch erfährt und erkennt, was hat eigentlich aus erdgeschichtlicher Perspektive dazu geführt, dass die Arktis so aussieht, wie sie aussieht. Und dementsprechend spielt das Thema Wissen und Wissensvermittlung immer eine große Rolle, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise und nicht eben wie bei uns im Hörsaal. Was nicht heißen soll, dass eine Vorlesung bei mir nicht auch irgendwie unterhaltsam sein kann, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Grüße an alle Studierenden da draußen. Ja. Natürlich, jeder fühlt es, genau. Ja, wirklich spannend und ich finde, man spürt das ganz deutlich auch bei dir, diesen Spagat. Einerseits die Leidenschaft für die Natur, fürs Reisen, fürs Draußensein, andererseits aber dieser wissenschaftliche Blick auf die Realität, auf den Klimawandel, der so ein bisschen irgendwas Beschwerendes vielleicht immer hat, ne? Du hast nicht nur den Rucksack bei der Reise auf den Schultern, sondern vielleicht ein Stück weit auch die Last des Klimawandels. Habe ich das richtig beschrieben?
Das weiß ich nicht. Also ich meine, es ist natürlich immer da und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es ist ja auch nicht nur der Klimawandel, sondern es tut mir natürlich schon irgendwie weh, wenn ich sehe, wie wir Menschen mit der Natur umgehen. Ich meine, wir haben auch ein großes Waldprojekt in Rumänien, wo wir uns halt mit dem Lebensraum Wald auseinandersetzen. Und dann zu sehen, wie da diese Urwälder abgeholzt werden von der Holzmafia und die Regierung auch eigentlich was dagegen tun könnte, aber es nicht tut aus unterschiedlichen Gründen. Dann ist das eine gewisse Schwere, natürlich, die man so mit sich trägt. Aber ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, und das ist, glaube ich, das Eigentliche, was ich auch versuche bei unseren Reisen, die wir bei Fram anbieten oder eben auch den Vorträgen, immer wieder versuche zu erreichen. Wir können unglaublich dankbar sein dafür, dass wir das alles noch erleben dürfen. Und damit meine ich nicht die Zerstörung auf der einen Seite natürlich, aber vor allem auch die Schönheit, die wir erleben dürfen. Immer noch, denn sie ist immer noch da. Überall, wo man hinguckt. Und das ist dann immer so eine Frage der Perspektive. Ne? Schaue ich auf einen Gletscher und denke mir, mein Gott, ist der klein geworden? Oder schaue ich auf den Gletscher und denke mir, mein Gott, wie schön, dass ich ja in dieser 13,5 Milliarden Jahre andauernden Geschichte unseres Universums gerade eben jetzt hier auf dieser Erde, die auch 4,6 Milliarden Jahre alt ist, sitzen und das erleben darf. Ne? Und so hat diese andere geologische Perspektive auch wieder was unglaublich Beruhigendes, finde ich. Und bringt auch sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Bewusstsein wieder mit in diese Art des Reisens, indem wir einfach auch mal immer wieder wahrnehmen sollten, was wir da eigentlich gerade erleben dürfen und wie schön das eigentlich alles auch ist. Und diese Dankbarkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und Dankbarkeit allgemein für unser Leben. Weil wir neigen schon dazu, uns viel zu beschweren. Ne? Über den Klimawandel natürlich, über die gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich. Und wir müssen uns auch beschweren, wir müssen auch auf den Tisch hauen. Aber wir müssen auch dankbar sein und ich glaube auch vor allem mit daran arbeiten, dass wir diese Welt und diese Schönheit so lange wie möglich und so gut wie möglich erhalten. Und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe.
Ich überlege die ganze Zeit, was kann ich danach noch sagen, außer es ist ein perfekter Schlusssatz. Also ich glaube, das ist eine besondere Episode gewesen. Wir haben ja oft sonst sehr konkrete Abenteuergeschichten, die hier beschrieben werden. Heute war es mal ein bisschen mehr auf der Metaebene, vielleicht hier und da ein bisschen philosophisch, aber auch mit wirklich spannenden, konkreten Tipps, finde ich zumindest, die man so mit dieser Nachhaltigkeitsphilosophie so ein bisschen mitnehmen kann. Ich werde auf jeden Fall noch sehr viel drüber nachdenken über diese Episode. Vielleicht geht es euch da draußen auch so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es euch gefallen hat, dem André zuzuhören und wie er spricht über die Arktis, über die Alpen, über den Klimawandel. Lasst also gerne eine Bewertung für diese Episode, für diesen Podcast da. Das geht ja in fast allen Podcast-Playern mittlerweile. André, vielen Dank, dass du hier gewesen bist und weiter viel, viel Erfolg für deine Arbeit, vor allem für das Reisen und Forschen. Es ist sehr spannend, dir zuzuhören.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört.